Der Angriff kam weit nach Mitternacht. Drei Wachen hatten die Glykoniden für das Lager aufgestellt. Ihre drei Klingen drangen gleichzeitig durch das Leder ihres Zeltes. Zwei elegante Hiebe auf jeder Seite, dann fielen die Häute zu Boden und gaben ihren Angreifern den Weg frei. Das Ganze dauerte nicht einmal zwei Sekunden. Roden bewunderte die Effizienz der Attacke. Dies hier waren geübte Jäger, aufeinander eingespielt. Jeder einzelne war gefährlich. Gemeinsam waren sie tödlich. Jedenfalls in den allermeisten Fällen. Heute nicht. Ihr Vorstoß stockte, als sie am Zeltboden nichts sahen außer den leeren Wolldecken. Eben noch hatten die Machetenklingen im Sternenlicht helle Bahnen in die Luft gezeichnet. Jetzt, da sie die erwarteten Opfer nicht fanden, verharrten sie und zitterten ein wenig. Es wirkte fast so, als nähme der Stahl Witterung auf. Roden sah zu Sahira und Cookie. Genau wie er selbst kauerten sie in den Ecken des Zeltes mit den Schatten verschmolzen. Wie sich gerade gezeigt hatte, war die Entscheidung für diese höchst unbequeme Ruhehaltung richtig gewesen. Hätten sie friedlich am Boden geschlafen, säßen ihre Häupter schon nicht mehr auf ihren Schultern. Roden sah kurz das Weiße in Sahiras Augen. Er war nicht der Einzige. Einer der Männer, Mutku, der Stimme nach, schrie auf und stürzte auf sie zu. Das war das Zeichen für Guki, seine Kräfte einzusetzen. Doch bevor Angreifer und Waffen sich in die Luft erheben konnten, um an einer von Guckis seit Jahrtausenden verfeinerten Telekinese-Show mitzuwirken, geschah etwas Unerwartetes. Eine vierte lange Klinge glänzte im Sternenlicht. Sie schwang von außen durch das Loch in der Zeltwand und kam genau auf Mutkus Kehle zur Ruhe. Der Mann erstarrte. Das war interessant. Offenbar waren nicht alle Glykoniden damit einverstanden, die ihnen anvertrauten Verdächtigen nachts einfach dahin zu meucheln.
»Torak«, krächzte der Mann mit der Machete am Hals, »bist du verrückt?« »Ich«, fragte der junge Mann, »ich bin nicht derjenige, der unsere Gäste umbringen will.« »Gäste? Dieser Verbrecher hat die Morde auf der Insel befohlen.«
Dabei zeigte er auf Roden.
»Wir geben ihm, was er verdient.«
Roden stand auf, mischte sich aber noch nicht ein. Cookie hätte zwar eingegriffen, wenn jemand die Nerven verlor, aber er musste niemanden zusätzlich nervös machen.
»Und Sie?«
Mutku drehte sich aufgeregt, so dass Torak die Klinge etwas zurückzog, um ihn nicht zu verletzen.
»Du hast sie selbst gehört. Sie führt die Verbrecher zu uns.« »Das hat sie nicht gesagt«,
erwiderte Torak mit fester Stimme.
»Sie hat gesagt, dass die Verbrecher sie suchen. Sie braucht Schutz, nicht Strafe.«
»Glint braucht Schutz«,
schrie Mutku.
»Wir müssen diese Leute umbringen, bevor sie noch mehr von den Akoniden hierher locken. Weißt du, was passiert, wenn die Flotte auch nur 5 Kreuzer nach...«
Torak holte aus und schlug Mutku die flache Seite seiner Klinge gegen den Schädel. Die Augen des Anführers wurden glasig, dann taumelte er und ging zu Boden. Seine beiden Helfer gingen noch mit erhobenen Klingen auf Torak zu. Der junge Mann ging in Abwehrposition.
»Aber«, sagte Guki. »2 gegen 1 ist unfair.«
Einer der beiden Glykoniden verlor den Boden unter den Füßen und schwebte bis etwa einen halben Meter über den Boden empor. Strampelnd hing er in der Luft und ruderte mit den Armen. Er ließ seine Waffe fallen, doch sie stürzte nicht hinab. Sie schwebte gemächlich durch die Luft bis hinter ihren Besitzer. Dann drehte sich die Klinge und fing an, ihm mit ihrer flachen Seite den Hintern zu versohlen. Der Mann wollte sich mit den Händen schützen, da hielt die Waffe kurz an.
»Da würde ich nicht reingreifen«, empfahl Guki. »Die Klinge ist scharf. Behalt die Hände lieber oben, wenn du dich nicht verletzen willst.«
Der Mann kreuzte die Arme vor der Brust und krallte die Finger in seine Ärmel, als die Klinge erneut mit lautem Klatschen auf seinen Hintern traf. Der zweite noch verbliebene Angreifer zerrte derweil verzweifelt an seiner Klinge, die in der Luft festhing und sich keinen Millimeter bewegte. Er sprang hoch und drückte mit seinem Körpergewicht auf den Griff. Da zuckte die ganze Waffe einen halben Meter zur Seite. Völlig überrascht stürzte der Mann ab. Er rollte sich in die Hocke und sprang nach dem Griff seiner Machete, doch wieder zuckte die Waffe beiseite. 5-mal schnappte er ins Leere, während seine Waffe einen kleinen Tanz in der Luft vollführte. Dann gab er keuchend auf. Torak betrachtete das Geschehen interessiert, aber anscheinend nicht besonders überrascht. Der Anflug eines Grinsens zeigte sich auf seinen Lippen. Roden trat hervor.
»Danke, Torak«, sagte er. »Gut zu wissen, dass jemand auf unserer Seite steht.«
Torak schüttelte den Kopf.
»Tu ich nicht.
aber ganz sicher stehe ich nicht auf der Seite von jemandem, der Reisende im Schlaf umbringt.«
Er tippte mit der Stiefelspitze den immer noch bewusstlosen Mutku an.
»Dennoch«, sagte Roden, »du bist ein Risiko eingegangen, um uns zu retten. Das hätte nicht jeder getan.«
»Es sieht nicht so aus, als hättet ihr meine Hilfe gebraucht.«
Thorak deutete auf die Waffen. Inzwischen führten sie ein kleines Ballett in der Luft auf und zuckten synchron nach rechts und links wie zwei Scheibenwischer bei den Autos aus Rodens Jugendtagen. Die Besitzer der beiden Klingen schwebten knapp darunter und zogen gelegentlich den Kopf ein, wenn ihnen eine Schneide zu nahe kam.
»Wahrscheinlich nicht«, gab Roden zu. »Wie geht es jetzt weiter? Müssen wir fliehen?«
Thorak schüttelte den Kopf.
»Die drei sind sicher nicht allein mit ihrer Meinung, dass euer Tod besser für unsere Welt wäre. Aber wir sind nicht alle so. Sonst hätten 12 Jäger statt 3 in euch angegriffen, und dann wärt ihr nicht so leicht davongekommen.«
Er lächelte.
»Und es wäre irgendwie peinlich, wenn der unsterbliche Perry Roden und Guki, der Retter des Universums, nach 3000 Jahren versterben, in der einen Nacht, in der unter anderem ich für ihr Wohlergehen verantwortlich bin.«
Roden zog die Augenbrauen hoch.
»Du weißt, wer wir sind?«
Thorak nickte.
»Dran hat es uns gesagt. Aber ich kannte euch schon vorher.«
Er zog den Ärmel seiner Jägerkluft empor und zeigte ein ziemlich modernes Multifunktionsarmband akonitischer Fertigung.
»Ich fürchte, ich bin eine Schande für meine Familie. Ich bin einer dieser verwirrten jungen Männer, die Technik nicht für unnötigen Ballast halten. Und wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, was außerhalb dieses Sonnensystems geschieht, kommt man ja an euren Namen kaum vorbei.«